Willkommen bei den anonymen Bösewichten. Heute Neuzugang Herr Dracula. Was ist denn Ihr Problem?
Das geht mir langsam auf den Sack. Ständig kommt ein neuer Belmont, dreht mein Schloss um, tötet meinen Tod. Was soll ich noch machen?
Das tut mir wirklich leid. Aber wie Sie das Problem lösen? Heute beim Fearless Podcast.
Hallo Freunde, willkommen beim Fearless. Heute an meiner Seite sind Johnny.
Hallo.
Hase. Und Willi. Willkommen Part 2 von den Metroidvanias. Willi ist immer noch bei uns und redet mit uns über die Metroidvanias, die in den vergangenen Jahren und vor Jahrzehnten rausgekommen sind.
Ich bin diesmal auch pünktlich. Ich habe den Dash mittlerweile gelernt.
Hast den Dash gelernt? Super.
Ja.
Ich habe den Double Jump verlernt. Jetzt kann ich aber Schaufler.
Okay, wir sind wieder bei Pokémon. Nintendo verklagt uns nicht.
Don't do it.
Klassiker. Ja gut, wir haben alle unsere Skills drauf und können wieder einsteigen in das schöne Metroidvania-Geballer. Und ja, ich bin gespannt, was in diesen Folgen kommt. Ich gehe mal davon aus, die gewieften Zuhörer werden es wissen. Wir haben es auch im ersten Part schon erwähnt, Metroidvania, der Begriff kommt ja aus zwei bestimmten Games. Vielleicht reden wir auch noch über die, aber lassen wir uns überraschen.
Eventuell, aber ich glaube, die gehören doch gar nicht zu Metroidvanias. Aber was heutzutage Metroidvanias sind, was wir in der letzten Folge auch gehört haben, viele andere Genres werden dazugepackt, gemischt und was gibt es Besseres als Metroidvania dafür, würde ich behaupten. Da kann man alles zusammenmischen. Das Genre an sich ist ja schon ein Mischmasch in dem Sinne. Und das finde ich gut, dass sich da auf jeden Fall was tut, was entwickelt und immer weitergeht. Und zwar kommen wir zu unserem ersten Spiel heute. Als erstes auf der Agenda steht Axiom Verge, rausgekommen im März 2015 von dem Entwicklerteam Thomas Happ Games. Ein Retro-Style Metroidvania, was sehr stark an die alten Metroids erinnert, rein optisch gesehen, aber sehr viele andere Elemente wohl drin hat. Willi, kannst du was dazu sagen?
Tatsächlich nicht viel. Ich kann es nur von dem, was ich auf dem Bild sehe, so ein bisschen, es wirkt halt schon sehr stark wie ein Metroid, auch von den Übergängen der Maps mit diesen Toren. Aber ansonsten kann ich dazu tatsächlich nicht allzu viel sagen.
Das kam irgendwann mal auf unserem Radar. Ich weiß noch, das war so die Zeit, da haben wir sehr, sehr viel bei André gechillt, Hase. Und da haben wir alles Mögliche gezockt. Da war so, der erste Input war Castlevania Symphony of the Night, haben wir dann zusammen durchgezockt innerhalb von einem Tag gefühlt. Und kurz darauf haben wir so gesucht, okay, wir brauchen irgendwas Neues, irgendwas Geiles in der Richtung. Und da ist uns Axiom Verge tatsächlich in die Hände gefallen, der erste Teil. Und der hat einfach sehr, sehr starke Einflüsse von Metroid. Das sieht man, aber schon mit seinem eigenen Twist, gerade was so dieses ganze Skillsystem angeht. Du hast so ganz geile Fähigkeiten, die so auch ein bisschen glitschig sind. Du hast Blinkfähigkeiten. Da ist vieles dabei. Aber vielleicht mal so, bevor ich hier noch ewig weiterrede, Hase, wie fandest du das Game denn so grundsätzlich?
Also wie du schon gesagt hast, man sieht hier richtig diesen Castlevania Super Metroid Stil drin, ne? Es ist halt, sieht wirklich genauso aus wie die damaligen Spiele. Was auch gerade, weil wir in der Zeit Castlevania und Metroid durchgezockt haben, wieder richtig geil war. Das hat gerade richtig Spaß gemacht, weil man dachte, boah, sowas gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die Spiele sind ja schon uralt, also wirklich. Und dann kam Axiom Verge und es hat richtig Spaß gemacht. Und das, was es aber anders gemacht hat, es hat sehr viele Funktionen eingebaut, wo du nochmal anders mit der Welt interagieren konntest. Ne? Du hattest die kleine Drohne, mit der die du losschicken konntest.
Stimmt.
Also es war keine Flugdrohne, sondern eine Laufdrohne. Und da konntest du bestimmte Wege durchgehen, durch die Wände durch. Du hast später so einen Bohrer gefunden, womit du die Wände also kaputt machen konntest, die neue Wege bahnen. Du hast einen Grapple-Hook gekriegt, wo du dich hooken konntest und überschwingen konntest und so. Da waren richtig coole Sachen drin, die man sonst aus den Metroidvanias nicht kannte. Ansonsten halt sehr stark Metroidvania-ähnlich. Ne? Also hast auch also Shooter-mäßig, hast eine Waffe gehabt, ähnlich wie beim Metroid. Ich fand das Spiel insgesamt aber richtig cool, gerade nachdem man Castlevania und Metroid gezockt hat, einfach nochmal so ein Game in der Art zu kriegen.
Ja, war abgesehen von den kleinen Alleinstellungsmerkmalen, die dieses Game hat, war es doch sehr, sehr klassisch. Ne? Ja. Also wirklich, okay, du hast deine einzelnen Bereiche, du musst dich ein bisschen durchkämpfen, du kriegst ein Power-Up, du bist in einem neuen Bereich, du hast Backtracking, du findest irgendwelche Sachen in Wänden und keine Ahnung was, so Geheimgänge. Na, abgesehen davon war das ganze Ding relativ klassisch und auch wirklich, wirklich auf einem hohen Niveau. Ich hätte nicht gedacht, als wir das angeschmissen haben, dass mich das dann doch so abholt, weil es für mich wirklich, es kommt nicht ran an ein Super Metroid, das will ich nicht sagen, aber die Erfahrung ist schon sehr, sehr gut. Wenn man danach giert, gutes Game.
Auf jeden Fall, klar, Metroid ist das Urgestein der Metroidvania, sonst würde es ja nicht Metroidvania heißen, sondern nur Vania. aber da fehlt ein bisschen was, um an ein Metroid dran zu kommen.
Ja.
Aber es ist trotzdem ein unglaublich gutes Spiel.
Definitiv. Als wir es gezockt haben damals, wurde irgendwann mal kurz darauf bekannt gegeben, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, den haben wir mal kurz angeschmissen oder so. Aber durchgezockt haben wir den nicht, oder doch? Oder hast du den mal durchgezockt?
Nee, ich glaube, den zweiten Teil habe ich dann nicht durchgezockt.
Mhm. Ja, da müsste man vielleicht noch mal gucken. Ich meine mich zu erinnern, das muss alles nicht stimmen, ich meine mich zu erinnern, dass der zweite Teil nicht so gut wegkam, dass Fans des ersten Teils irgendwie nicht so ganz zufrieden waren. Aber vielleicht verknüpfe ich das gerade falsch, müsste man noch mal reingehen, um es herauszufinden. Nichtsdestotrotz, Axiom Verge, geiles Game. Hat aufgrund der leichten Problemchen, beziehungsweise dass es eben nicht mehr ist als ein klassisches Metroidvania, hat es auch bei uns nur ein B bekommen.
Sieht auf jeden Fall top aus. Spieleempfehlung von uns ganz klar vorhanden. Als nächstes kommen wir zum guten alten Castlevania. Und zwar wollen wir über mehrere Spiele von Castlevania sprechen. Natürlich im Fokus steht Symphony of the Night, der PS1-Titel, der alles abgerissen hat und der auch hauptsächlich für die Namensgebung Metroidvania vorhanden war oder ausschlaggebend war. Und Symphony of the Night ist einfach nur ein großartiger Titel.
Das Brett, Brett.
Alles, was Castlevania davor richtig gemacht hat und andere Spiele, alle zusammengepackt. Wir haben das erste Mal, soweit ich weiß, das erste Mal, dass wir kein Belmont-Nachfahren oder der mit Belmont irgendwas zu tun hat, spielen, sondern wir spielen Alucard. Die Gewieften unter uns wissen, dass Alucard rückwärts Dracula heißt.
Was? Das What? Spiel hat ja einfach What? Alles umgedreht.
Das ist richtig.
Castle.
Hase, der war super.
Danke.
Und zwar ja, das ist auch der Sohn von Dracula. Und die Anspielung von Hase war gerade, dass man das Spiel spielt, denkt, man ist am Ende des Spiels und hat das Spiel fast durchgespielt. Auf einmal kommt Plot-Twist, die Castle dreht sich komplett und man muss das ganze Spiel quasi wieder von vorne spielen.
Umgedreht.
Umgedreht.
Spielen. Sämtliche Maps sind umgedreht. Du läufst aktuell dann auf den
Decke.
Auf dem Decke. Danke, Willi. Auf dem Decke. Und das ändert natürlich auch das komplette Layout in dem Spiel. Klar, zu dem Zeitpunkt hast du schon alle Power-Ups und so weiter. Das heißt, du kannst auch easy durchfliegen. Aber das war schon echt ein crazy Ding, ne? Dass du einfach, okay, du hast zwar jetzt den Endboss besiegt, aber wir drehen das ganze Ding einfach immer um und du hast noch mehr Bosse in diesem ganzen Ding. Musst alles nochmal durchlaufen. Mega geiles Teil, ey.
Aber schlauer kann man das auch nicht machen. Also wir kennen das ja, damals gab es extrem viele Speicherprobleme. Ne? Du hattest halt nicht die Performance und die Hardware, die wir heutzutage haben. Und deswegen mussten die ja mit wenig Speicherplatz, mit wenig Kapazitäten etwas Geiles und viel Spiel reinbringen. Und was ist das Schlauste, was du machen kannst? Du nimmst die Map und drehst sie um.
Das haben die damals, kleiner Funfact, auch bei Super Mario schon gemacht. Da waren sowohl die Wolken als auch die Büsche dasselbe Sprite, nur mit anderer Farbe.
Ja, richtig schlau. Aber die waren nicht so schlau, einmal die Map umzudrehen.
Ja, das ist nicht drin. Aber Map umdrehen muss drin sein in dem Spiel.
Und du musst mal überlegen, dass die von vornherein die Map so aufgebaut haben, dass wenn du sie umdrehst, es einfach nochmal eine Map ist. Also das ist so krass. Das ist so, als würdest du ein Auto nehmen, wenn du es umdrehst, ist es ein Boot oder so.
Nee.
Das ist,
was? Castlevania Symphony of the Night hat so viel richtig gemacht damals. Also das muss man einfach sagen. Das Genre wurde damals auch, eben weil das Spiel so viel richtig gemacht hat, erst definiert, natürlich auch mit Metroid. Aber vorher war es ja so ein klassisches, ich laufe durch ein Level, bezwinge ein paar Gegner, am Ende habe ich einen Boss und dann kommt das nächste Level. Ja. Hier hast du diese offene Welt, dieses Verbundene, diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die du brauchst, RPG-Elemente. Du hast Drops von Monstern, immer geil. Du hast Skills. Du hast Fähigkeiten von Anfang an des Spiels, von denen du nichts weißt, weil du die Kombination, die Tastenkombination nicht kennst. Sobald du das weißt, merkst du, okay, krass, ich kann ganz am Anfang schon irgendwelche Magiesachen machen. Ja, also witzig. Von vorne bis hinten geil. Du hast Beschwörungen, die du haben kannst, die dann neben dir herlaufen und Monster klatschen und so. Plus eben auch klassisches Jump'n'Run. Und ja, es ist so ein geiles Game einfach, muss man wirklich sagen. Wer noch nie Symphony of the Night gespielt hat, ey, dann seid ihr völlig an etwas vorbeigegangen. Muss man einfach sagen.
Ich muss sagen, Symphony of the Night ist mein Metroidvania, also mein Lieblingstitel.
Ja, bei mir ist das wirklich immer so, okay, entweder Super Metroid oder Castlevania, einfach die beiden Urväter, weil die in sich gesehen so perfekt sind. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, aber grundsätzlich, Symphony of the Night ist geiler, wenn du wirklich dieses RPG-mäßige haben willst. Und Super Metroid ist besser, wenn du geile Inputs haben willst. Also ein gutes Gameplay, sage ich mal. Weil da gibt es eben nicht so viel RPG-Sachen, sondern es ist gute Execution und meiner Meinung nach noch ein gutes Stückchen schwer war dieses Game. Ne? Aber ja, beides ist bei mir ganz, ganz weit oben, definitiv.
Ja. Und man hat hier ja auch eine ganz, ganz ähnliche Spielart, nur mit ein bisschen Unterschied. Eigentlich könnte man ein eigenes Genre draus machen, wie Castle Metroid oder so.
Castleroid?
Castleroid.
Ja.
Finde ich gut.
Castlevania auf Steroids.
Hallo, Gott.
Aber wenn wir das ganze Castlevania mal in eins packen, ich finde das gut, dass die ersten Titel, die auf NES und alles Mögliche, das ist klar, da gab es Spieler, Castlevania 1, 2, 3 und sonstiges, und jedes Mal war dann ein neuer Belmont, vielleicht war das der Sohn, vielleicht Enkelsohn, vielleicht auch ein paar Generationen später.
Ja.
Dadurch merkt man, Dracula wird immer wieder belebt. Na, es vergeht eine gewisse Zeit. Und dann kommt Dracula wieder und hat auf einmal auch wieder innerhalb von kurzer Zeit ein ganzes Schloss und sich alles aufgebaut. Geht ganz schnell und dann kommt ein weiterer Belmont.
Ah, shit, here we go again.
Ah, shit. Und das Coole ist aber, dass die ganze Story irgendwann dann aufgegriffen wurde. Die Zeitlinien quasi wurden definiert, wann welcher Belmont gelebt hat. Das wurde alles konkret in Zeitlinie gesetzt und es ist absolut eine stimmige Story in sich. Ne?
Ja.
Mag fraglich sein, ob Dracula wirklich immer wiederkommen soll. Ne? Aber da gibt es ja auch ein paar Variationen und ein paar Twists und alles Mögliche.
Ja.
Und das ist auch immer noch tatsächlich, die Story von Castlevania wurde weitergemacht, auch mit der Integration des Animes. Ist ja auch ja mit drin und gehört auch zur Zeitlinie tatsächlich. Das ist das Coole, was die gemacht haben. Ne? Mhm. Alles wirklich stimmig. Wir haben kein Zelda-Komplott, wo du einen Scheiß weißt.
Was, ey, willst du jetzt behaupten, dass die Zelda-Timeline Quatsch ist?
Die Timelines.
Die Timelines.
Das haben wir schon mehrmals
ich wollte gerade sagen.
Und
nee. Wenn ihr wissen wollt, was es mit der Zelda-Timeline offiziell auf sich hat, ja, hört doch gerne mal in unsere Zelda-Folge rein. Da haben wir die Story durchgearbeitet. Ich bitte euch.
Das stimmt allerdings.
Ist absoluter Mumpitz, du hast vollkommen recht. Die ganze Story ist so ein Bullshit.
Hundertprozentig. Und da bin ich froh, dass bei Castlevania wenigstens das nicht der Fall ist.
Yes, aber wie gesagt, wir sprechen nicht nur über Symphony of the Night, sondern natürlich auch über ein paar andere Ableger dieser Reihe. Und da gab es ja gerade auf dem DS, 3DS, gab es ein paar DS. Teile, ne, wie zum Beispiel Aria of Sorrow.
Ja.
Den hast du auch gespielt, Arthur, ne?
Welcher auch sehr, sehr gut ist. Dort hat zum Beispiel Bloodstained das System her aus Monsterseelen quasi. Jedes Monster hatte seine eigene Fähigkeit, was du mit einer Prozentchance looten konntest und die selber auch benutzen konntest. Das kommt daher tatsächlich und auch Aria of Sorrow, eins der besten Castlevania-Spiele tatsächlich. Also sämtliche, die danach kamen, nach Symphony of the Night auf 3DS, DS und sonstiges, waren alle nicht schlecht. Die hatten alle so einen kleinen Twist, Systeme drin, die das Spiel nochmal so ein bisschen aufgewertet haben. Vielleicht von der Story, von der innensinnigen Story von Aria of Sorrow und alles mögliche, ist das fraglich, ob das stimmt und keine Ahnung. Also Symphony of the Night kann natürlich nichts toppen, ne?
Ja, muss man einfach sagen.
Das ist leider so. Und aber nichts zu vernachlässigen, die Spiele kann man immer noch gut spielen.
Ja, gerade auch die ganzen Teile, auch so Harmony of Dissonance und so, alle, die ein bisschen mehr RPG-Elemente drin hatten, fand ich persönlich immer geiler.
Ja.
Ich mochte nicht dieses klassische, wie gesagt, Level zu Level und bla. Da gab es so ein bisschen auch unterschiedliche Wege, die du nehmen konntest. Aber an sich war es immer alles sehr, sehr ganz klassisches Gameplay, ne? Aber alles, was so ein bisschen mehr gemacht hat, fand ich immer geil. Und die Castlevania-Spiele sind wirklich nice. Ja. Was ich nicht so geil fand, waren dann später die ganzen 3D-Ableger, muss ich sagen. Die waren okay, die konnte man spielen. Ne? Auf der PlayStation.
Ja, die sollten ja eigentlich ein Resident Evil werden, ne?
Die waren dann mehr Hack and Slay.
Also ja, genau. Ja. Und die haben ihren eigenen Approach und ihren eigenen Reiz, gar keine Frage. Ist auch in Ordnung. Aber für mich war das kein Castlevania, weil ich erwarte genau das, eben sowas wie Symphony of the Night. Und das habe ich mit den 3D-Teilen so nicht bekommen. Deswegen war das für mich nicht so strong, ne?
Aber das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen splitten. Das ist ja genauso wie Metroid, da kommen wir gleich zu. Da gibt es ja auch die 2D- und 3D-Teile. Und die sind einfach unterschiedlich. Ne? Das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Kategorien.
Ja, bin ich bei dir. Aber du sagst, es werden mehr drüber reden. Und ich glaube, Willi wird das ganz gut ausführen können. Metroid hat den Sprung in 3D sehr gut gemacht, was das Metroidvania-Genre angeht. So, ja, das ist, ne, die haben es sehr, sehr gut verpackt neu. Und deswegen. Aber gut, wir kommen ja dazu.
Und somit hat Castlevania von uns als Gesamttitel ein A bekommen. Mhm. Zum nächsten Titel kommen wir, und da freut sich, glaube ich, Willi am meisten drüber, Metroid, die gesamte Serie. Ich übergebe direkt das Mic.
Ja, Metroid. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht alle gespielt. Für mich persönlich waren die prägendsten Metroid Prime, aber halt auch Super Metroid, Metroid 2 dann später im Remake für den 3DS. Dread und auch für mich ein Hidden Gem Other M.
Mhm.
Deswegen, ich setze einfach mal bei Metroid Prime an, weil wir über klassische 2D Metroidvanias jetzt sehr viel gesprochen haben, und ich erzähle einfach mal, was Metroid Prime anders gemacht hat.
Mhm.
Es war stellenweise entschleunigter. Gerade der erste spielt direkt nach dem, wirklich unmittelbar nach dem ersten Metroid, also Metroid und Metroid Zero Mission. Und es sieht zwar aus wie ein Shooter, aber es ist ein Action-Adventure à la Zelda. Du hast Gegner Lock-On, so, weil ohne den Lock-On hast du halt Tank-Controls. Also du bewegst dich links, rechts, deine Kamera ist geradeaus fixiert, und wenn du die R-Taste gedrückt hältst, kannst du genauer zielen. Oder du drückst die L-Taste, lockst den Gegner an und feuerst dann halt direkt drauf. Ich glaube, wir sehen da jetzt gerade, das ist das Remaster, es sieht aber genauso aus, wie ich das Spiel in Erinnerung habe, weil das Spiel kam wann raus, 2001 oder 2?
Oh, schon lange.
Und
ja.
Das Spiel sah zu seiner Zeit, also, wenn du irgendein Spiel von der PlayStation daneben stellst aus der gleichen Zeit, und du denkst so, das ist nicht im selben Jahr rausgekommen.
Mhm.
Metroid Prime war sehr viel weiter, was das angeht. Aber da muss man auch sagen, die Retro Studios und generell Nintendo haben, was ihre IPs angeht, ein anderes Maß an Qualität. Und Metroid Prime hat halt einfach diesen Detailgrad. Nicht nur an der Welt und an den Waffen und an den Effekten, sondern dieses integrierte HUD, wie zum Beispiel in Dead Space. Das HUD ist das, was der Charakter sieht.
Mhm.
Du siehst das, was der Charakter sieht. So, das ist nicht aufgezeichnet, sondern. Und wenn du dann zum Beispiel durch den Wasserfall gehst, oder hier jetzt zum Beispiel, du atmest, so dein Bildschirm, dein Visier beschlägt, so, das sind solche feinen Details, die hast du danach nie wieder irgendwo anders in dem Spiel gesehen. Oder eher
nicht
selten.
In einem Metroid.
Nicht in einem Metroid, genau. ansonsten hat sich das Spiel halt so typisch, du bist in ein neues Gebiet gekommen, du siehst, okay, da kann ich durch, da kann ich nicht durch, ich gehe einfach mal da, wo ich lang kann. Es ist halt klassische Erkundung, aber ein bisschen kompakter. Es war ein 3D-Spiel, die mussten halt gucken, wie können sie das hinkriegen. Und du hast, was ich auch sehr abgefahren finde, eine klassische so Metroidvania-Karte. Die ist halt wenige Details. Du siehst die Umrisse, aber holy fucking shit, das ist ein 3D-Modell. Du kannst dieses komplette Ding drehen und gucken und siehst dann, oh fuck, da ist ja eine kleine Kuhle, so könnte da was sein.
Yeah.
Dann gehst du da hin und du findest da was. So unter Wasser siehst du da auf einmal, in der Karte soll da was sein. Du gehst da hin und du findest da tatsächlich etwas. Also diese Exploration, wie du sie in anderen Spielen hast, die hast du da auch.
Mhm.
Und auch die Waffen, so die Waffen haben einen Effekt. Du siehst, du feuerst deine Main-Waffe ab und die Pflanzen drumherum fangen an zu wackeln. Solche kleinen Details, die man von Shootern erst sehr viel später erwarten kann. So, das war für mich war das halt komplett mindbending. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Findest du denn jetzt wirklich? Weil ich habe jetzt nicht sehr viele Erfahrungen mit Prime gehabt. Ich habe, glaube ich, jeden Teil mal so 10 Minuten angespielt. So, ne? Viel mehr war da für mich nicht drin. Findest du, dass das wirklich das gesamte Konzept Metroidvania so gut in 3D verpackt wurde, dass es gut läuft? Oder würdest du sagen, es hat Abstriche? Würdest du vielleicht sagen, es hat es sogar wesentlich bereichert? Was ist so dein Standpunkt dazu?
Wie ich schon gesagt habe, es war etwas langsamer. Die Jump-and-Run-Passagen waren anders, weil du siehst sie aus der Ich-Perspektive. Du siehst nicht von außen, so schaffe ich den Jump jetzt.
Ja, ja.
Sondern du siehst, okay, die Kante hört an meinem Blickwinkel auf. So, und dann, dahingehend gab es natürlich Probleme. Hier jetzt zum Beispiel auch diese Laserpassage. Du weißt nicht, treffen die dich jetzt oder nicht.
Ja.
Und die Steuerung war, glaube ich, der Knackpunkt. Weil zu dieser Zeit gab es Spiele, die halt schon mit zwei Analogsticks, halt quasi ein Analogstick zum Gucken, der andere zum Bewegen. Die gab es zu der Zeit schon. Und das war etwas, was viele von Metroid Prime abgeschreckt hat. Diese Tank-Controls, die man noch aus Gothic kennt oder sowas. Dieses links, rechts, geradeaus, vor, rückwärts.
Ja.
Das ist tatsächlich abschreckend. Aber wenn man dem Ganzen eine Chance gibt oder halt einfach das Remaster oder noch besser entweder die Wii Collection, wo alle drei Prime-Spiele drin sind, weil die Motion Control hat dem Spiel wirklich gut getan.
Mhm.
Oder das Remaster spielt, wo du dann halt auch sogar, wo du rein theoretisch eine Maustastatursteuerung hast, wie du es bei modernen Shootern hast.
Ja.
Diese Präzision brauchst du bei dem Spiel nicht, weil Lock-On regelt.
Ja.
Aber es ist ein Metroidvania im geistigen Sinne, aber in der Ausführung ist es ein eigenes Ding. Metroid Prime ist eigentlich eine eigene, komplett eigene Ausführung des Metroid-Genres.
Mhm.
Und sie haben was Neues versucht und sie haben eine sehr tiefe Fangemeinde, aber es ist eine Nische, muss man dazu auch sagen.
Das merkt man immer wieder, ne? Die Leute feiern Prime, aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach abgestreckt sind und gar nicht erst reingegangen sind, ne?
Genau, es wirkt abschreckend. Es gibt viele geile Features, es setzt halt auch mehr auf Exploration. So, du hast deine verschiedenen Visiere, du hast einen Scanvisor, der dir Informationen gibt. Du hast nicht einfach nur eine bröckelige Wand, die eine Farbe hat und sagst, okay, ich schieße da jetzt drauf, es passiert nichts. Du scannst diese Wand, es gibt dir Informationen, so, ja, es ist dieses und dieses Material. Und irgendwann findest du ein Item, sei es die Raketen, die Superraketen oder sonst was. Und da steht dann auf einmal drin, ja, kann dieses und dieses Material zerstören. Und denkst du, ah, fuck, ja, ich gehe da wieder zurück und guck mir mal an, was dahinter ist.
Mhm.
Oder sei es auch sowas wie, was ich halt auch echt abgefahren fand, auch wieder der Detailgrad, du findest ein Röntgenvisier und ein Thermalvisier. Du hast, du siehst auf einmal neue Schwachpunkte oder du siehst mit diesem Röntgenvisier, du machst es an und du siehst auf einmal deine Faust in deiner Waffe stecken. Solche Details, okay. Solche Details sind das, wo ich mir dachte, Alter, die haben echt an alles gedacht, so wie viel Arbeit haben sie da reingesteckt?
Mhm.
Und das war jetzt nur der erste Teil. Der zweite Teil, muss ich dazu sagen, also ich rede jetzt von Metroid Prime 2 Echoes, hat Survival-Aspekte reingebracht und Munitionskapazitäten für die Main-Waffen, die beim allerersten Mal erstmal erschlagend wirken. Du hast ja so eine gespaltene Welt, die Light World und die Dark World. Und in der Dark World kriegst du konstant Schaden, wenn du nicht im Licht stehst. Du kriegst dann später eine Rüstung, die den Schaden reduziert, aber du hast halt quasi immer einen laufenden Timer, wenn du gerade nicht im Licht stehst.
Mhm.
Irgendwann wird der auch ausgeglichen. Und dann macht das Ganze, dann hast du halt diesen Druck nicht mehr dahinter, weil das war wirklich Druck, den ich da verspürt habe bei Echoes. Echoes ist auch der weniger beliebte Teil, vielleicht auch deswegen, aber Echoes hat ein paar Dinge, die mich visuell halt auch wieder komplett umgehauen haben. So, du spielst da halt mehr mit dem Licht und Dunkel und deine Kombination daraus. Und wenn du dann das erste Mal quasi diese Superrakete in der, ich glaube, das war der Echo-Beam, abfeuerst und du auf einmal siehst, wie du halt quasi die Realität vor dir verzerrst damit und du denkst dir nur so, what the fuck, Alter, was sehe ich da gerade?
Was bin ich sehend?
Was bin ich sehend, genau. Und Echoes hat halt auch die Geschichte um den namensgebenden Metroid Prime. So, das ist quasi etwas abgekapselt von den klassischen Metroids, diese kleinen Hirnviecher mit den Zähnen und so weiter.
Ja.
Metroid Prime ist zwar auch ein Metroid, aber anders.
Okay.
Es ist halt quasi Prime, also es ist halt quasi so eine Art Obermods. Mhm. Und er spielt auch viel mit diesem Phazon. Das ist so ein radioaktives Zeug, was Planeten verseucht. Das war auf Talon 4, das ist in Metroid Prime 2 auch passiert. Und dabei hat das den Planeten hell und dunkel gespalten. Da spielte natürlich noch eine andere Sache mit, weil die Ureinwohner quasi die dunkle Welt angezapft haben für Energie. Und dadurch ist diese Spaltung dann, als dieser Asteroid eingeschlagen ist, hat halt stattgefunden und du kamst halt rein und hast es halt gekippt. So die Weltraumpiraten waren aus irgendeinem Grund auch da. Sie sind halt immer irgendwo da. Das ist halt der Main-Antagonist. Metroid Prime 2 war an sich schwächer, aber hat dann halt quasi für die Storyline um Samus und habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen in Smash oder so Dark Samus.
Ja.
Die ist in Metroid Prime 1 entstanden.
Mhm.
In Metroid Prime 2 war sie nicht der Main-Antagonist, aber sie war der Endboss ganz am Ende, so quasi. Okay. Kurz bevor alles hops gegangen ist. Du dachtest so, okay, du bist jetzt auch hier, was machst du hier? Und ja, Metroid Prime.
So Spider-Man-Meme, genau. So aufeinander
gezeigt. Metroid, im Prinzip war es genau das Gleiche. Es hat ein paar neue Sachen hinzugefügt. Es hatte andere Visoren, also quasi andere Blicke, andere Filter quasi gesehen, damit du halt neue Dinge erkennst. Und es hat die Screw-Attack aus den Super Metroid mit hinzugefügt, die es im ersten Teil nicht gab.
Nice.
Die war tricky zu steuern, es war sehr knackiges Timing, aber es war geil, weil du plötzlich sehr, sehr, sehr viel weitere Sprünge machen konntest, um halt an Orte zu kommen, die du nicht kanntest.
Okay.
Und da dachte ich mir so, okay, Metroid Prime 2 Echoes ist auch geil. Eine Sache noch zu Echoes, die hatten einen lokalen Multiplayer. Du konntest halt gegeneinander ballern, da gab es ja auch noch Metroid Prime Hunters für den DS, da hatten sie den Multiplayer-Aspekt auch nochmal aufgehebelt. Es hat auch Spaß gemacht, aber es war kurzweiliger, also es hat halt keine Dauermotivation gegeben für Echoes. Ja, und dann gab es Corruption. Corruption für die Wii hat ein bisschen klassischere Aspekte mit reingebracht. Du hast ja in den alten Metroids, hattest du ja quasi deine Beams gekriegt und diese Beams haben sich dann quasi überschrieben. Du hast halt quasi dann einfach einen stärkeren Angriff gehabt. Im ersten und zweiten Teil konntest du da hin und her schalten. Und dann situativ die Dinge einsetzen. Das haben sie in Corruption wieder gestrichen, wahrscheinlich auch einfach wegen der Tastenbelegung, weil die bei der Wii begrenzt war. Du hattest mit der Bewegungssteuerung halt so ein bisschen kompensieren können. Aber die Bewegungssteuerung selber hat das Zielen und Schießen besser gemacht, wesentlich besser. Diese Tank-Controls aus dem ersten und zweiten waren dann Geschichte. Und sie haben dann ja auch irgendwann die Collection rausgebracht, wo alle drei Titel raus waren, wo sie dann alle auch in 16:9 zu kriegen waren. Und die Steuerung insgesamt war besser und es war eine sehr gute Erfahrung. Also wenn man eine Wii hat, spielt es darauf. Ansonsten spielt das Remaster für die Switch. Da kannst du halt alle Steuerungsoptionen nutzen. Und irgendwann vielleicht bringen sie auch den zweiten und dritten dafür auch noch raus.
Okay.
Was Corruption jetzt halt von anderen auch noch unterscheidet, es hat nicht mehr nur auf einem Planeten gespielt und du konntest dein Raumschiff, mit dem du rumgereist bist, das konntest du aktiv einsetzen. So ähnlich, ein bisschen wie in Arkham Knight, war das der Teil mit dem Fahrzeug.
Ja.
Nicht so aktiv, sondern eher passiv, aber das Schiff hat Dinge für dich machen können.
Okay.
Es hat Sachen transportieren können, es hat Gegner bombardieren können. Aber solche Geschichten. Oder es hat tatsächlich auch als Schnellreisefunktion auf einigen Planeten fungiert. Okay. Schnellreise gab es halt auch, aber immer so fahrstuhlartig nur von A nach B, aber du konntest dich nie einfach so irgendwo hinporten. Du musstest wirklich erstmal zu dem Ort gehen.
Mhm.
Quasi du läufst zur Bushaltestelle, fährst mit dem Bus und fährst von der nächsten Haltestelle weiter. So könnte man es beschreiben. Und Corruption hat dann das Ganze noch ein bisschen durch das Schiff halt auch noch ein bisschen aufgebohrt. So dass du halt, weil es halt auch verschiedene Planeten waren, gab es nicht mehr nur eine Hub-World, sondern du hattest mehrere Hubs quasi. Und was halt auch ein geiles Feature war, es gab ja immer mal wieder in Metroids quasi so einen Moment, wo du halt wirklich overpowered warst. Es gab halt diesen Moment, wo du halt dann für eine Szene quasi einfach übelst krassen Beam hattest. Du hast halt einfach, quasi alles um dich herum zerstört. Und in Corruption ging das dann auf einmal auf Knopfdruck. Zwar mit, klar, du hast dein Leben dafür geopfert, um es zu nutzen. Das heißt, es war Risk and Reward. Aber es hat sich einfach geil angefühlt, dass du diesen Moment, den du sonst immer nur am Ende des Spiels hattest, plötzlich einfach nutzen konntest als Feature. Und das war wirklich sehr geil. Und dann halt klar, am Ende des Spiels hattest du das Ding dann halt quasi ununterbrochen. Und hat dann auch quasi so die Story um dieses blaue radioaktive Zeug, das Verzon und warum diese Meteoriten überhaupt auf diese Planeten eingeschlagen sind, um das Zeug zu verteilen. Und auch Dark Samus hat das zumindest zu dem Zeitpunkt damit abgeschlossen. So, ich bin echt gespannt, was mit Metroid 4 auf mich zukommt.
Mhm.
Ich hole mir dafür keine Switch. Doch, ich hole mir eine Switch dafür, eventuell. Ich will Metroid Prime 4 spielen. Dafür habe ich mir damals eine Switch gekauft und war enttäuscht, dass es nicht passiert ist bis dahin.
Das hört sich auf jeden Fall aber auch an, als wärst du ein Riesenfan der ganzen Reihe. Ich meine, du hast mir jetzt gerade echt, oder uns grundsätzlich, einen sehr, sehr starken Abriss geben können der einzelnen drei Teile. Du voll im Thema, also sehr, sehr strong. Dementsprechend, ich würde mich wundern, wenn du zum vierten Teil dann nicht direkt reinstarten willst. Das klingt nicht danach, als hättest du da keinen Bock drauf, sondern
ich habe eine schwierige Beziehung zu Nintendo aktuell. Aber
ja gut, jeder.
Ja, das hat
jeder sollte das haben.
Genau. Ja, aber für mich war das halt immer wieder eine geile Erfahrung. Sie haben die Gimmicks in Corruption auch geil eingesetzt. Du konntest auf einmal so Platinen schweißen, so als kleine Rätsel und musstest dafür natürlich auch erstmal die Sachen freischalten. Das ist das Tempo war, glaube ich, auch hat noch ein bisschen angezogen, einfach weil die Steuerung ein bisschen fixer war.
Mhm.
Durch das gezieltere Ziel und du hast dann halt. Es hat schon Bock gemacht. Und hier sieht man auch, man muss auf Türen schießen, um sie zu öffnen.
Klassiker.
Genau. Das ist in Metroid tatsächlich ein gängiges Ding. Das hat natürlich auch technische Gründe, weil das Spiel muss erstmal darauf reagieren, ich muss jetzt die Map gleich laden hinter der Wand. So. Weil ansonsten hattest du keine Ladezeiten in diesem Spiel.
Stark.
Außer vielleicht bei den Schnellreisedingern hattest du eine Cutscene, wie du dich durch diesen Fahrstuhl bewegst. Aber du hattest keine klassischen Ladebalken. Du hattest wirklich fließendes Gameplay, weil wenn die Konsole da mal ein bisschen am Struggeln war, hast du auch gehört, wie die Disc am Drehen war. Aber du hattest tatsächlich für ein Spiel von Anfang 2000 fließendes Gameplay.
Wie gut, dass die damals schon angefangen haben, aus dem ersten Metroid-Spiel so diese Türen einzubauen, die du abknallen musst, damit sie geöffnet werden. Wie gut denen das jetzt in der Zeit in die Hände gespielt hat, ne? Dass sie sagen konnten, okay, schieß da drauf, wir laden im Hintergrund und du hast so ein Seamless Transition-Ding. Ne?
Genau.
Wirklich, wirklich stark.
Seamless Transition, so, das war so ein Ding, das hat Half-Life damals eingeführt. Das hat vorher auch kein anderer gemacht.
Mhm.
Und für mich war Metroid so ein bisschen das Half-Life der Nintendo, Metroid Prime.
Das ist eine krasse Aussage.
Ja, Half-Life war vielleicht etwas weniger nischig, aber wenn man so bedenkt, nicht viele haben Half-Life gespielt.
Nö, gar nicht
mal. Es war sehr groundbreaking, aber es haben nicht so viele gespielt.
Ja, du musst überlegen, damals waren jetzt die Leute nicht so krass am Game wie heute, ne?
Ja,
Zocken
absolut.
Ist definitiv größer geworden seit Half-Life 2. So, und damals war es einfach noch ein super nischiges Nerd-Ding, kann man einfach so sagen. Und natürlich hat das für uns viel gemacht damals, aber grundsätzlich, sprech heute mit irgendwelchen Leuten, die haben doch keine Ahnung, was Half-Life 2 ist. So, also mit jemandem,
Die haben was verpasst, aber Half-Life 2 ist mittlerweile da auch alt geworden.
Ja, definitiv.
Aber die Holy
Shit, die Modding können die auf Half-Life 3.
Ja.
Alle warten auf Half-Life 3.
Wer weiß.
Sag ich doch.
Aber was wir gar nicht angesprochen haben, also wir haben jetzt die ganze Zeit über die Prime-Teile gesprochen, aber
gesprecht.
Wir haben über einen Adler gesprochen, den du hast versucht einzusperren. aber das, was ja eigentlich diese Metroidvania-Sache mitbringt, das ist ja Super Metroid.
Super
Metroid. Und da haben wir nämlich den 2D-Metroid-Teil, der auch unglaublich gut ist. Für mich auch fast gleich auf mit Castlevania Symphony of the Night, aber Symphony of the Night hat einfach nochmal ein bisschen mehr für mich gehabt. Aber hier auch ein richtig geiles Metroidvania. Viele Sachen, die man finden kann, um weiterzukommen. Also das dieses typische Metroidvania findet diese Fähigkeit, damit du weiterkommst. Ob das irgendwie Rollen ist, Dashen, höher springen. Dann gibt es Anzüge, die dich vor der Hitze schützen und was nicht alles. Ansonsten natürlich ganz normales Metroidvania vom Stil her. Das ist halt das Metroid. Was ich dann bei dem Spiel aber so krass fand, der Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Ich fand das bockschwer, das Game. Und wie viele Versuche hat man gebraucht, bis man weitergekommen ist? Wie oft hing man dann da und musste erstmal wieder fünf Stunden durch die Map laufen, bis man wieder beim Boss ist. Und der Boss nimmt dich einfach wieder auseinander. Und du denkst so, ich hasse dich, ich hasse dieses Spiel, ich hasse mich, ich hasse gerade alles.
Meine Silksong Experience, das war meine Silksong Experience.
Genau,
und Metroid 2 und Dread, also.
Bockschwer das Ding, muss man echt sagen. Aber in sich gesehen einfach so geil. Ich liebe auch dieses, dass dir nicht aktiv gesagt wird, was du tun musst. Es gibt ja keine, da gibt es, glaube ich, wirklich gar keine Textboxen so ungefähr. Ne? Keiner kommuniziert in irgendeiner Art und Weise mit dir. Zum Beispiel dieser eine Jump, den du nach oben machst, dieser High Jump oder whatever, wie er heißt, ne? Der wird dir ja beigebracht dadurch, dass du irgendwo reindroppst, wo du nicht mehr raus kannst, weil du keinen Weg findest. Und dann laufen da so kleine Tierchen rum, die diesen High Jump dir quasi vormachen. Die laufen ein Stückchen bis zu einer Ecke, wo es nur nach oben geht. Du weißt aber natürlich nicht, wie es nach oben geht, weil du das nicht gelernt hast.
Mhm.
Und dann springen die nach oben. Und das ist dein Telegraph in dem Moment, um zu sagen, hey, du hast eine Fähigkeit, die du von Anfang an machen konntest, aber du weißt, wusstest es nicht, wir zeigen es dir hier so ungefähr. Ey, mega, das Spiel hat so geile Sachen gemacht. Aus dieser Moment, wo du in so einer Tube die Bombe zünden musst, damit diese Tube kaputt geht. Damit du in ein anderes Gebiet kannst, beziehungsweise dann läuft da das Wasser raus ab und dann kannst du in ein neues Gebiet und all solche Sachen, das hat damals so viel geil gemacht und Hammer-Spiel einfach. Und am Ende immer natürlich rette die Tiere, ne? Save the Animals ist wichtig für all die Speedrun-Fans. Willi, ich glaube, du weißt, was ich meine.
Tatsächlich nicht.
Nee, echt nicht. Es gibt am Ende, wenn du das Spiel durch hast und dann gibt es so einen Timer, so einen Countdown, da musst du rauslaufen.
Bei Super Metroid oder?
Bei Super Metroid. In einer gewissen Zeit, ansonsten Game Over. Zeit reicht vollkommen aus, aber es gibt ganz am Anfang des Games gibt es dann irgendwo so eine kleine Stelle, die du wegbomben kannst und da sind dann Tiere. Wenn du die Stelle aufbombst, dann werden die mitgerettet und wenn nicht, sind die halt da. Und du siehst die sogar am Ende in der Cutscene so ein bisschen, dass die Tiere auch weggeschafft werden, ganz am Ende. Deswegen ist das so ein Running Gag bei den Speedruns, so save the animal oder nicht. Also hast du noch mal die Zeit, die Animals zu safen dementsprechend oder sagst du, scheiß drauf, ich will eine bessere Time haben?
Ist ganz einfach, das gibt dann machst du einfach zwei Kategorien, eine mit Safe Animals und eine ohne, so wie Any Percent und nicht, so weißt du?
Und eine dritte, bring noch mehr Animals und versteck sie da.
Nee, aber geil, also wirklich, Hammer, Hammer Game.
Absolut prägend für das ganze Genre, hundertprozentig.
Total.
Das, was ich cool fand, ist, dass wir dachten ja alle früher oder beim ersten Game, dass Samus ein Mann ist, dann dementsprechend. Ne? Aber,
das hatte man vermutet.
Ja, es wurde schnell festgestellt und bei dem, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Teil war das als Speedrun-Challenge sozusagen verpackt, dass wenn du das Spiel unter einer bestimmten Zeit durchgespielt hast, dann gab es ein Alternate Ending und dann hat Samus halt den Anzug ausgezogen und dann hat man gesehen, das ist eine blonde Frau.
Cool. Ja. Cool.
Cool. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass du sagst ja vorhin auch, Johnny, dass Dread jetzt nicht so dein Ding war und du die älteren Teile besser fandest.
Ja, grundsätzlich schon. Das kann man eigentlich so stehen lassen. Ich mochte Dread schon, aber Dread hatte für mich ein paar Probleme. Dread ist ja das 3DS-Ding, das rauskam.
Switch. Metroid Samus Returns war das 3DS-Ding. Dread war Switch.
Dankeschön, ich habe mich versprochen, du hast vollkommen recht, ich habe es falsch verknüpft. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Nein, Switch. Und ich mochte sehr gerade das System von diesen Robotern, die dich in den einzelnen Gebieten verfolgt haben und ihre eigenen Systeme hatten, quasi wie du die bekämpfst. Aber da waren so ein paar Sachen drin, die mir das Spiel einfach so ein bisschen nicht vermiest, aber einfach, wo ich sage, das sind Minuspunkte irgendwie. Ich konnte mich nicht gut zurechtfinden in der Welt. Das war absolut schwierig, irgendwie herauszufinden, okay, von hier kommst du dahin, von dieser Map kommst du in diese Map. Das war alles so ganz komisch miteinander verwoben. Manchmal musstest du in einer Ecke etwas machen, damit du in einer ganz anderen Ecke wieder irgendwas anderes machen musstest. Also so ganz komisch gebacktrackt. Das war irgendwie weird.
Aber für mich war das richtig geil, so ein 2D-Titel, aber mit richtig schöner Grafik. Das war für mich so ein wow, sowas ist möglich dann dementsprechend, weil man denkt ja eigentlich, wenn solche Titel ausgedient haben, die in den 90ern oder noch früher rausgekommen sind oder was auch immer, dann denkt man immer, warum sollten die jetzt so einen Titel in 2D bringen, besonders wenn Nintendo dahinter steckt und sonstiges, ne? Und dann ist es eine richtig schöne Erfrischung, wenn immer doch sowas kommt, aufgehübscht, ne?
Für mich war Dread ein Lückenfüller. Die Leute, sie wussten, Nintendo weiß, die Leute wollen Prime 4 haben. Und Dread war zwar ein eher klassischeres Metroid, aber da hat eine gewisse Tiefe gefehlt.
Ja, das würde ich auch sagen.
Es war repetitiv und diese Counter-Windows waren, holy fuck, diese Counter-Windows gegen diese Roboter waren so knackig.
Ja.
Und das war auch beim Endboss, das war eine Choreografie, die du auswendig lernen musst. Das waren Quicktime-Events, ohne dass da dir Buttons angezeigt wurden. Und das war richtig knackig.
Aber auch das.
Ich habe da geschwitzt, also.
Auch das Finale, im Endeffekt alle Roboter gleich zu bekämpfen waren. Die hatten alle so leichte Abwechslung. Da musstest du, okay, hier musst du ein bisschen länger mit dem Laser drauf zielen und keine Ahnung, vorher seine Panzerung brechen. Aber grundsätzlich war es dann immer das Gleiche. Weiß ich nicht. Das hat mich, also es war ja auch immer so in begrenzten Bereichen. Dann hieß es, okay, hier ist jetzt gerade diese, wie hießen sie, Emmys?
Emmys
hießen sie, ne? Hier ist der jetzt gerade unterwegs. Und am Anfang, beim allerersten, hast du vielleicht so ein bisschen Panik, weil darauf will das Spiel ja hinaus. Dread, du hast diese diese Panik, diese Angst, dass du von denen verfolgt wirst und du sollst von denen weglaufen. Das hast du bei dem allerersten und danach weißt du, okay, das ist ein Gebiet, da bewegt er sich und da kann ich auch super schnell durchlaufen ohne Probleme, wenn ich in ein anderes Gebiet will. So, weißt du, klar, beim ersten Mal musst du dich erstmal zurechtfinden, wie komme ich jetzt hier raus, aber das ist dann immer auch so eine schnelle Passage, wo du durchläufst, viele Dinge passieren, irgendwas schließt, dann kommt das, der Roboter von woanders und bla bla bla. Das ist immer so eine ganz kurze Hetzjagd und danach weißt du, okay, in diesem Gebiet ist er unterwegs, woanders kann der mir nichts. Das heißt, dieser ganze Dread-Aspekt war für mich dann auch so, ja, ich verstehe, was sie machen wollten, so, ich kann das auch wertschätzen und finde das auch an sich ganz cool, aber es ist für mich nicht komplett durchdacht oder aber hat für mich nicht in dem Sinne funktioniert, wie sie es, glaube ich, wollten. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es hatte teilweise mehr Frust als Erfolgsmomente.
Total. Ja. Oh, total. Ohne Scheiß. Wie oft man gegen einen und denselben Emmy gekämpft hat, nur weil man, wie du sagst, eine Window nicht gepackt hat von den Inputs und dann einfach 10-mal dieselbe Scheiße machen musste. Und dafür war es einfach nicht cool genug, ganz doof gesagt. Ne? Aber ich würde nicht sagen, dass das Spiel schlecht war. Überhaupt nicht. Ich fand's cool. Ein 2D-Metroidvania in der Zeit, das so gut funktioniert, da kann ich meinen Hut nur vorziehen, absolut.
Und es hat die Story auch gut fortgesetzt. Also es hat ja auch so die andere Seite der Chozos, diese Alien-Rasse, die halt quasi Samus in ihrer Form, wie sie es erschaffen haben, also ja, diese kybernetischen Veränderungen, hat das Ganze nochmal quasi mehr Licht ins Dunkel gebracht. Fand ich ziemlich geil.
Ja.
Und halt auch dieses generell dieses Feeling auch von der Steuerung her und auch ein paar Features probiert. Aber irgendwas hat einfach nicht ganz gepasst. Und das muss man Dread sagen. Und ist, wie gesagt, für mich als eingefleischter Prime-Fan war es ein Lückenfüller.
Mhm.
Im Vergleich zu Samus Returns war es halt ein Remake. Also das kann man als Remake bezeichnen von Metroid 2. Das hat sich geiler angefühlt. Es war mehr Retro. Es ist, aber es hat sich halt einfach wirklich geil angefühlt. Es hat auch selbst auf dem kleinen DS-Screen, es war wirklich super integriert. Es war keine Lags oder sonst was, es ist perfekt. Metroid 2 war wirklich die perfekte Metroid-Erfahrung, die man in der Moderne machen kann.
Absolut, definitiv. Die haben das Spiel genommen und in die heutige Zeit gebracht und das sind richtig, richtig geil. Das ging wirklich so, wie du sagst, ich stimme dir zu 100% zu. Perfekt in die Neuzeit gebracht, Steuerung geht easy von der Hand, flüssig und grafisch auf aktuelles Niveau gebracht in dem Moment, zumindest für ein 3DS. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Ich weiß gerade auch, doch, der zweite Teil, der war richtig geil. Der hatte diese geilen Bosskämpfe und so weiter. Der war schon richtig nice. Also Samus Returns meine ich jetzt speziell. Ne?
Ja.
Was auch nice ist, ist natürlich unsere Bewertung, die für so ein Spiel nicht weniger als ein S-Wert ist.
Ja, muss. Wir haben es ja jetzt gemerkt, es gibt viele Spiele in der Reihe, wir haben viele davon gespielt, wir haben die unterschiedlichen Ausprägungen, ob es jetzt 3D oder 2D ist, aber grundsätzlich sind die Spiele alle mega geil. Ne? Also
definitiv. Und selbst Other M, was von Platinum Games kam, hat einiges neu gemacht, aber für mich war Other M eine sehr, sehr geile 2,5D-Experience. Und vom das Other M hat ein richtig geiles Tempo, muss man dazu sagen.
Ich muss gerade echt mal überlegen, was Other M war und ob ich es gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr.
Kann man vielleicht irgendwann noch mal anders drüber sprechen, aber Other M hat tatsächlich, ist für mich ein Hidden Gem.
Okay, das war jetzt wirklich eine Menge Metroid.
Aber somit haben wir die Metroid komplett einmal abgegrast. Und ich glaube, außer Enrico vielleicht, kann zu Prime von uns ja keiner was sagen. Deswegen war das ganz gut, dass wir das mitgenommen haben.
Ja, definitiv.
Hundertprozentig. Zum nächsten Titel kommen wir, und zwar Returnal. Ein PS5-exklusiver Titel, der auch wieder mehrere Genres beinhaltet. Wir haben Metroidvania drin, zwar ein 3D-Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen, Zeitschleifen, Astronauten und Aliens.
Also und was Bullet Hell.
Und Bullet Hell, was willst du mehr? Was willst du mehr?
Alles Koop dabei. Und den hat er auch.
Koop auch
der
noch.
Kam aber es dann noch Koop. Erst es irgendwann Koop, dazu.
Der kam später mit PC-Release, ja.
Ja,
aber man kann keine Monster fangen.
Nein. Noch nicht.
Noch kann das Spiel eigentlich.
Du kannst Parasiten sammeln.
Echt? Okay, das zählt. Das
quasi dasselbe. Später kannst du mit denen kämpfen.
Ja, ich würde auch nicht sagen, Returnal ist kein klassisches Metroidvania, aber es hat definitiv die Elemente. Und darf hier in dieser Liste mit drin stehen. Wie Arthur es gesagt hat, PS5-exklusiv kam damals raus und war schon echt ein Brecher. Sowohl grafisch fand ich das nice, als auch spielerisch. Wir hatten, glaube ich, noch nie in der Art so eine Mischung an Spielen, die auch so interessant funktioniert hat und dann auch noch mit einer echt guten Story, ne? Also die wirklich sich Platz genommen hat, um sich zu erklären, aber auch sich zu entfalten. Ne? Das war wirklich, wirklich stark. Ich weiß, dass André zum Beispiel, der hat das Spiel irgendwann mal bei mir angeschmissen und gefühlt 12 Stunden durchgezockt, bis er irgendwo, keine Ahnung, da und da war. Und danach hat das, glaube ich, nicht mehr angefasst, bis es auf dem PC rauskam. Aber der war richtig geflasht von dem Game. Gerade dieses ganze System, dass du dich erstmal natürlich durchquälst und dann gewisse Shortcuts freischalten kannst, womit du schneller in der Story vorankommst, weil es ist ja auch irgendwo ein Roguelike, sodass du dich so durchballerst. Mit jedem Mal, wo du stirbst, hast du eine Progression, die du so ein bisschen mitnimmst. Und dann eben durch die verschiedenen Aktionen, die du schaffst, Shortcuts freischaltest, um dann effektiv noch weiterzukommen. Ne? Das war schon sehr, sehr geil. Aber Bullet Hell vom Feinsten.
Definitiv. Also du hast verschiedene Waffen, die sich in den Werten unterscheiden. Ein nicht direkt Looter-Shooter-artig, aber du hast halt immer unterschiedliche Modifikatoren. Du hast halt Perks gefunden, die keinen großen Einfluss hatten, aber in der richtigen Kombination konnten sie dann schon den Damage so ein bisschen hochpushen. Und ja, wie du schon sagtest, du findest halt Items, die dir dann plötzlich neue Wege ermöglichen, sei es ein Grappling Hook, ein Laserschwert oder sonst was. Und plötzlich Wege, die du vorher nur gesehen hast, wie bei anderen Metroidvania, so Wege, die du gesehen hast, aber nicht gehen konntest, konntest du auf einmal gehen.
Ja.
Und haben neue Möglichkeiten gegeben, neue Secrets eröffnet und teilweise Wege erleichtert und teilweise dich in noch schwerere Wege gebracht. So, ja. Das ist, ja. Ich habe Returnal auch mit André gespielt, im Koop tatsächlich. Ja, das war zu der Zeit, wo wir gerade wieder Kontakt aufgebaut hatten. Deswegen sitze ich jetzt hier. Danke, Returnal. der Koop hat natürlich noch den Kniff, dass den Loot, den ihr findet, den müsst ihr euch teilen. Das heißt, es kann nicht mehr einer alles kriegen und wird dadurch OP, sondern beide müssen sich die Ressourcen, die Perks teilen. Oh. Was dann aber auch den Vorteil hat, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl an Slots. Das heißt, man konnte gezielter sein Bild in Klammern jetzt entwickeln, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich habe da jetzt ein Item liegen lassen.
Mhm. Ja. Und sich gut ergänzen dementsprechend. Genau. Wenn zwei Leute quasi sich Builds bauen, die sich dann auch zusammen gut spielen lassen und Synergien bilden, ist ja auch mega.
Genau, funktioniert sehr gut, wenn man kommunizieren kann, aber mit Randoms war das tricky, weil es gab da natürlich Randoms, die haben alles aufgesammelt und nichts für dich übergelassen. Die Erfahrung habe ich mit dem Spiel auch gemacht.
Das ist Standard, wenn random Lobbys dann erstellt werden, hundertprozentig. Bei Returnal fand ich das geil. Ich habe selber tatsächlich nicht gespielt, nur ein paar Videos geguckt. Fand ich das System, das Artefaktsystem, also wie du Perks dann dementsprechend sammelst, ob du dann, keine Ahnung, bei jedem dritten Schuss Raketen mit abfeuerst und sonstiges, das fand ich ganz cool. Teilweise gab es ja auch diese Geschichten wie in klassischen Roguelikes, dass du ein Item oder ein Artefakt aufsammeln kannst, dann musst du, dann kriegst du quasi wie so eine Quest, so einen Fluch drauf, dann musst du, keine Ahnung, 50 Gegner oder 3 Gegner mit einem Headshot oder was auch immer besiegen, um den Fluch dann loszuwerden und bist aber vulnerable in der Zeit, sodass du schnell sterben kannst dann dementsprechend. Also Risk, Reward und alles. Dieses Thema haben die richtig gut eingebaut.
Genau, da musste man wirklich gut aufpassen, auch mit den Parasiten, die eben erwähnt wurden. Die Parasiten haben dir einen Buff und einen Debuff gegeben. Mal besser, mal schlechter gebalanced. So manchmal war das der Risk höher als der Reward. Aber dann gab es auch mal so Dings, so eine kleinen Items. Das war einfach ein Pickup, was du finden konntest, womit du alle Parasiten, die du hast, entfernst und einfach einen fetten Lebensboost kriegst. Und dann dachte ich mir so, ey, ich war gerade an einem Ort, wo scheiß viele Parasiten waren. So, ich geh mal ganz kurz mich infizieren und zack, alle platzen ab. Vielleicht einen Debuff, weil einer hatte dann halt einen Debuff-Perk. So, wenn der entfernt wird, passiert das und das, kriegst Damage. Aber da war der Reward halt ganz klar, bei der Lebensleiste ist gerade doppelt so lang, so der Run wird gut, so, weißt du?
Hundertprozentig, ja. Das auch nicht bei jedem Run, ne? Nee, du kannst jeder, nicht standardmäßig sagen, ich nehme jetzt Parasiten, krieg das Ding jetzt und alle Parasiten weg, ich bin OP.
So, ne? Genau, du musst so ein bisschen manchmal Dinge einfach liegen lassen und vielleicht nochmal wiederkommen, das macht dann den Fluss von deinem jetzigen Run vielleicht mal, Backtracking hast du auf diese Art und Weise. Mhm. Aber sonst hattest du hast halt sonst kein klassisches Metroidvania-Backtracking. Sein Backtracking ist, du stirbst und fängst neu an.
Ja.
Ich mochte
bin nicht gestorben, ich bin extra gebacktrackt.
Ich mochte aber auch den Stil alles. Das hat mich schon angesprochen. Also sich in dieser Welt einmal neu einzufinden und das Interesse überhaupt zu haben, zu verstehen, was dort abgeht und wie die ganzen Systeme funktionieren, fand ich sehr, sehr geil. Das war echt spannend zu dem Zeitpunkt. Obwohl das Spiel relativ generisch aussieht. Das muss man ja auch irgendwo sagen, ne?
Es wirkt generisch, aber wenn du in dieser Welt drin bist und es einfach erlebst, so du bist in dieser Alien-Welt so ein bisschen, du weißt nicht, ist das jetzt, bin ich jetzt wirklich auf diesem Planeten oder passiert das gerade in meinem Kopf? So, das ist ja auch das, womit ja. das Spiel spielt. Ja. Ich hab tatsächlich das True-Ending des Spiels noch nicht gesehen, weil du dann auch wieder am Artefakte sammeln warst oder sowas, aber dann hast du wieder auf einmal Orte aufsuchen müssen und warst dann an einem Punkt, wo du sagst, so, okay, hier war ja noch mehr.
Mhm.
So dieses es hat, dem Spiel fehlt, in was die Items, die Perks und so weiter angeht, ein bisschen Tiefe. Das macht es aber wett durch die Atmosphäre und die Story und halt auch ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber so da, wenn du denkst, das Spiel ist zu Ende, geht es erst richtig weiter. Ja.
Na gut.
Dreht sich der Planet dann um?
sagen wir einfach Timeskip.
Just okay. Returnal wird Landrut.
Der Hase ist ein Meister darin, Wörter rückwärts auszusprechen.
Ja. Wörter.
Papaya.
Papaya, Eierpapp.
Perfekt.
Perfekt.
Oh Mann. Und Returnal hat von uns ein klassisches B bekommen.
Ein klassisches B.
Ein klassisches. Was ist ein B sonst? Kommen wir zum nächsten Spiel, welches Willi mitgebracht hat, welches wir noch gar nicht, keiner von uns gespielt hat.
Niemand gehört.
Wundert mich, sondern nicht mal gehört. Und deswegen sind wir gespannt darauf. Und zwar sind wir bei Sundart. Willi, erzähl mal was dazu.
Ja, Sundart. Kenne ich durch meine Freundin. Meine Freundin steht auf so Lovecraftian-Shit. Sieht man in dem Spiel am Anfang noch nicht so. Es wirkt erstmal so ein bisschen so Lost Facility, aber dann fängst du halt an, so ein bisschen Hollow Knight-artig in die Tiefe abzusteigen. Und du siehst da richtig, richtig seltsamen Shit. Die Gegner sind alle interessant designt. Der Artstyle ist so ein bisschen, wie soll man es beschreiben, schon so ein bisschen comicartig, aber auch sehr düster. Und das Kampfsystem ist vor allem das Geile. Es hat halt nämlich ein bisschen Smash-artig vom Feeling. Also die Richtungsangaben geben auch deine Angriffe vor, mit Specials, mit normalen Angriffen. Und es gibt ein Entscheidungssystem, weil du kriegst halt Fähigkeiten von Bossen und kannst dann halt entscheiden, okay, nehme ich jetzt Boss-Fähigkeiten oder schmelze ich die ein und bleib menschlich oder sowas. Und da dementsprechend wirkt sich das auch auf deine Movement-Fähigkeiten aus. Beide haben quasi Movement-Fähigkeiten, die sich dann leicht unterscheiden. Das heißt, du kannst das Spiel mehrmals durchspielen und hast immer ein anderes Spiel. Was ich auch faszinierend finde, ist, du hast, was deine Map angeht, du hast Kernaspekte dieser Map, aber der Weg dahin ist immer randomisiert, der ist zufallsgeneriert.
Okay.
Das heißt, dieselben Jump-Passagen sind immer ein bisschen anders. Aber du hast dann sogenannte Skill-Checks, komme ich mit meinem Einfach-Jump jetzt hier durch, so, nee, es braucht einen Double-Jump, okay, ich komme später wieder. Aber dieser Part ist als solcher auch auf der Karte markiert. Das heißt, du musst es nicht selber im Kopf behalten. Was ich persönlich, das ist ein sehr gutes Quality of Life. So, und du hast halt dein Zeugs angesammelt, bist halt gestorben und dann konntest du halt Souls-artig Skillpunkte verteilen, die halt so fast schon Path of Exile-artig, nur nicht ganz so groß rumgegangen sind. Mehr Leben, mehr Stärke, mehr Ausdauer, mehr Damage oder sagen wir mal, dieser und dieser Angriff hat in der Kombination jetzt ein etwas anderes Moveset oder sowas. Und dann hast du natürlich auch noch Hollow Knight-artige Charms oder Sockel oder sowas gehabt, die dann halt auch noch was verändert haben. Mehr Ressourcen, mehr Damage, mehr Schild, mehr Munition. Und das ist, fand ich persönlich ziemlich geil. Und was ich halt noch viel geiler fand, war der lokale Koop. Ob jetzt über Remote Play, über Steam oder mit zwei Controllern an einem System. Zwei Personen konnten das Spiel auf einmal spielen. Die haben sich natürlich dann so ein bisschen den Lebensbalken geteilt, aber das war schon ziemlich geil. Und es hat sich auch wirklich sehr gut angefühlt, finde ich. Die Animationen sind manchmal so ein bisschen abgehackt, manchmal sehr flüssig. Das fand ich ein bisschen inkonsistent, aber da kann man drüber hinwegsehen, weil es sich einfach gut anfühlt.
Es sieht auch aus wie echt eine Mischung aus verschiedenen coolen Dingen. Ne? Und auch wenn du sagst, Koop-Gameplay hast du selten in solchen Spielen, dann hast du aber Random-Elemente in diesem Metroidvania. Das klingt mega. Grafisch sieht es auch echt interessant aus. Ich wundere mich, dass ich davon noch gar nichts gehört habe.
Das ist auch so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich hätte es ohne meine Freundin auch nicht erfahren. Und sie hat es auch nur gesehen, weil sie bei Steam nach Lovecraftian gesucht hat, ja, und das dabei aufgetaucht ist. Und ich fand das, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das halt gut durchgespielt. Ich habe den Endboss noch nicht zu Ende gemacht, weil der wirklich sehr knackig war. Also das ist, stellenweise kann das auch zu einer Bullet Hell werden. Du hast auch Orte, wo plötzlich so ein Gong schlägt und auf einmal hast du eine Gegnerwelle nach der anderen, ununterbrochen. Okay. Und wenn du halt das Objekt, was das auslöst, nicht zerstörst, kommen die auch immer wieder. Und das kannst du natürlich dann auch ausnutzen, um halt Ressourcen zu farmen. Mm. So, weil im Vergleich zu einem Silksong, wo du halt diese Arena-Momente hast, die dann halt keine Ressourcen droppen, kannst du das hier halt ausnutzen, um ein paar Skillpunkte zu sammeln für die Bossfights, die halt auch sehr knackig sein können.
Ja, man sieht sofort immer Referenzen zu den aktuellen Spielen, besonders wenn man Silksong spielt. Ja. Ich bin auch sofort, ich sehe das Gameplay und dann, okay, kein Impact-Damage. Wenn du einen Gegner berührst, kriegst du keinen Damage. Das ist so easy, das Spiel. Ja, ja, genau. Und vor allem kein Double-Damage. Aber das sieht wirklich interessant aus. Vor allem, mich würde interessieren, wie das Skillsystem alles ist, wie viel Management du hast und alles Mögliche.
Du hast nicht so viel Management. Du kannst halt alles sehen, was du freischalten kannst und musst dann gucken, okay, in welche Richtung skill ich zuerst rein. Mhm. Und natürlich werden die Skills irgendwann teurer auch so ein bisschen, aber nicht so, dass es exorbitant wird, weil es gibt einfach so viele, dass sie den Sprung für jeden weiteren Skill jetzt nicht so stark erhöhen, wie es jetzt bei einem Dark Souls zum Beispiel ist. Da werden Level ja irgendwann sehr, sehr, sehr viel teurer und du musst halt in schwierigere Gebiete gehen. Das ist da zum Glück nicht ganz so heftig, aber es lohnt sich ja trotzdem, wenn du schwierigere Gegner machst.
Mhm. Ja, geil, das sieht wirklich hübsch aus. Ja. Mal gucken, wenn das bei Steam oder sowas ein Angebot ist, kann man das auf jeden Fall in Angriff nehmen.
Definitiv. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ist so ein kleines, so kleiner Geheimtipp, den ich auch nur durch Zufall entdeckt habe. Und mir hat das echt Spaß gemacht. Der Stil ist geil. So, die Story gibt es auch nicht wirklich, wird nicht wirklich erzählt. Das ist auch nur sehr atmosphärisch. Und hat halt auch diese Lovecrafting, dieses Cthulhu-artige Design, so ein bisschen so dieses, aber auch dieses Mechanische und Maschinen, die übernommen wurden und so weiter.
Mhm. Ja. Vor allem, wie schön das aussieht, teilweise, dass Gegner mit der Umgebung interagieren, dass diese Sandwürmer da durch den Sand gleiten und du siehst, dass die Umgebung sich verändert. Das ist ja auch nicht Standard an einem, an so einem Game. Schön. Das sieht wirklich, wirklich schön aus vom Artstil.
Yeah.
Wurde ja auch sehr, sehr hoch gelobt, ne? Der künstlerische Aspekt dieses Spiels ist sehr, sehr stark hervorgehoben, wird immer erwähnt von den Leuten, die da Fans sind und jetzt sehe ich das auch tatsächlich.
Ja, voll. Der Stil ist, wie du schon gesagt hast, Willi, so leicht comicartig, ne? Sieht aber wirklich, wirklich sehr interessant aus.
Also Charakter und Gegner stechen so ein bisschen von der Umgebung hervor, aber dadurch hast du auch den Vorteil, dass du, es wird gut telegraphed, du weißt halt ganz genau, okay, das ist, da kommt jetzt was auf mich zu und es verschwindet ja nicht so ein bisschen in der, weil man sieht ja auch, es kann ja auch teilweise etwas mehr auf einmal auf dem Bildschirm passieren, wie jetzt bei einem Hades zum Beispiel.
Ja.
Hades ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber bei Hades oder bei Diablo habe ich das Problem, dass irgendwann alles auf dem Bildschirm verschwimmt, so eine Masse.
Voll.
Ja. Und so. Da habe ich das Problem nicht. Und das Kampfsystem selber, das da ist halt auch ein bisschen Hack-and-Slay-artig, so angrenzt, das ist ein bisschen mehr. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, es fühlt sich ein bisschen wie ein Smash an, es könnte ein Smash-Charakter sein, vom Feeling her.
Okay. Mhm. Ja. Und animationstechnisch, das erinnert mich gerade übertriebenst an Cuphead. Irgendwie ist das voll in meinem Kopf gerade.
Ja, doch, vom Pacing her so, ne?
Ja, ja, voll. Ja. Aber
ich,
gut.
Ich glaube, das hat viel damit, das hängt viel damit zusammen, weil die Frames, wie die Charaktere sich bewegen, die müssten ziemlich ähnlich sein wie bei Cuphead. Ne? Das ist so ein bisschen abgehakt. Jeder zweite Frame ist erst eine Bewegung so quasi.
Ja, ja.
Super interessant. Das ist auch eine ganz coole Technik, die verwendet wird, ne? Auch bei Animes teilweise.
Ja, ja.
Und was halt wirklich, das muss ich einfach nochmal erwähnen, so, das ist ein Spiel, da sitzt du nicht einfach daneben und guckst als zweite Person zu, sondern nimmst ein Gamepad und machst deinem Mitspieler das Leben schwer, weil du die ganze Zeit stirbst.
Johnny, Vorschlag, wenn das ansprechend für dich ist und wir quasi zusammen streamen können wir das hier anschmeißen.
Wir sprechen dann nochmal drüber.
Oder Nuts and Bowls.
Das willst du auch nicht, glaub es mir.
Stell dir vor, es würde von Nuts and Bats einen Koop-Modus geben. Der eine fährt den linken Teil des Autos, der andere rechten Teil des Autos.
Kriegen wir bestimmt hin.
Ach Gott.
Im Prinzip kannst du jedes Spiel so spielen, wenn der eine halt nur die eine Hälfte vom Controller hält.
Oh, das ist gut.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, warum ihr mich so hasst. Ich verstehe das nicht. Jedes Mal.
Ich kann es dir erklären, aber nicht heute.
Aber nicht heute. Dafür reicht die Zeit nicht mehr.
Und somit hat Zandert von Willi ein B bekommen.
Wie Batzenatz.
Wie Batzenatz.
Ja. Yeah.
Als nächstes kommen wir zu den allerwertesten Honorable Mentions. Und zwar als erstes haben wir Nine Souls.
Mhm. Schönes Spiel.
Ja, auch grafisch asiatisch angehaucht. Du spielst so einen Fuchs, würde ich sagen.
Ja, wie irgendwie. Fuchs, Katze.
Something,
Katze,
something.
Fuchs, Katze.
Und ja, wie gesagt, alles oriental angehaucht. Auch relativ klassisches Metroidvania. Auch viel Jump'n'Run. Hat auch Bock gemacht, ich habe es nie super viel gespielt. Ich würde sagen, so 6 Stunden oder sowas habe ich da mal wirklich investiert und fand es auch geil, aber dann hat mich die Motivation auch verlassen. Also war auch nett. Grafisch einfach sehr interessant.
War das nicht das, was so ein Sekiro-artiges Pariersystem hatte? Dieses,
ja,
dieses,
genau.
Oh, echt?
Ja. Ja.
Du musstest da, die Kämpfe waren auch so ein bisschen choreografiert, so ein bisschen, also das, was ich mitgekriegt habe.
Hm, interessant, muss ich mir mal angucken. Als nächstes kommen wir zu einem leckeren Spiel, Guacamelee.
Ja, no. Du hast das verwechselt, das heißt Guacamole, was lecker ist.
Ja, aber Guacamole hört sich noch leckerer an.
Absolut.
Das hört sich an wie mehr Guacamole.
Hör auf, Guacamole zu sagen, ich krieg Hunger.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr klassisches Guacamole auch.
Das ist eine sehr leckere Guacamole.
Pause nicht. Auch sehr klassisches Metroidvania, weil du auch dort nichts sehr Besonderes hast, abseits von der Grafik. Ist auch Comic-like. Du spielst so einen mexikanischen Wrestler. Das heißt, der Artstyle ist schon irgendwie sehr eigen, aber abgesehen davon ist es halt, okay, du jumpst durch die Welt, du hast Brawler-artige Kämpfe. Es ist nicht so, als würdest du dich da übertrieben krass skillen können und verschiedene Movesets haben, sondern es ist sehr, sehr klassisch. Du schaltest deine Perks frei, also deine Skills, die du dann Double-Jumpen und keine Ahnung was, Ground-Pound. Und so erschließt du die Welt ganz, ganz klassisch, ohne viel drumherum. War nett.
War nett.
Ja.
Deswegen auch nur den Honorable Mentions. Welches Spiel vielleicht zu den allgemeinen Titeln gehört hätte, haben wir aber noch nicht mit reingenommen. Dead Cells. Mhm. Dead Cells ist ein klassisches Metroidvania mit Roguelike-Elementen. Also,
wie gesagt, würde tatsächlich eher sagen, es ist ein Roguelike-Spiel mit Metroidvania-Elementen, weil das Metroidvania ist dadurch, dass die Vielfalt an Items eher so vom Feeling her ein Metroidvania, aber es ist eher ein Roguelike-Game, was auch darauf ausgeht. So, ja. So habe ich es empfunden.
So fühlt sich das für mich auch an, ja.
Das stimmt allerdings. Die Metroidvania-Elemente sind nebenbei. Es gibt auch, dass du Fähigkeiten tatsächlich freischalten musst, um bestimmte Türen zu öffnen, aber sind eher nebensächlich und nicht so signifikant. Aber der Fokus liegt hauptsächlich daran, dass man so viele verdammt verschiedene Kombos hat, Waffen hat und alles mögliche Referenzen zu anderen Spielen unendlich. Mhm. Der Content von Dead Cells in den letzten Jahren immer weiter, immer mehr.
Die hatten doch auch super viele Kooperationen.
Oder? Castlevania. Die haben eine Castlevania-Kooperation, genau, die war sogar sehr beliebt.
Von daher.
Habe ich leider noch nicht gespielt, aber muss ich mal anschmeißen. Aber Dead Cells ist ein geiles Ding. Dazu bezogen ist ein Spiel im Early Access seit geraumer Zeit, ich glaube seit 3 Monaten oder sowas, das da heißt Windblown, von denselben Machern wie Dead Cells. Ist ein bisschen anderes Spiel, ist kein 2D mehr, ist
isometrisch.
Ja, genau, top-down und dann bis zu, ich glaube, 3 oder 4 Leute im Koop spielbar. Ist ein gutes Spiel, kann man sich angucken, auf jeden Fall.
Windblown steht auf meiner Liste, da habe ich auch Bock drauf.
Ja, ist ein gutes Teil, kann ich empfehlen. Als nächstes kommen wir Record of Lodoss. Where Deadlit in Wonder Labyrinth. Was?
Also,
Johnny, wie heißt der Scheiß?
Wieso hat da einer ein ganzes Buch geschrieben?
Also, du kennst Record of Lodoss War nicht. Ist ein Anime. Ist ein bekannter Anime.
Warum steht dann eh nach dem War?
Ey, Mann, ich sehe es doch gerade auch nicht. Wo steht das? Ach so, war. So, Entschuldigung. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen verstanden.
Was für eine Ware, Alter.
Record of Lodoss War, bekannter Anime. Ich bin da jetzt auch nicht drin, aber habe ich auch schon oft gesehen hier und da. Und hier haben wir das Spiel Deedlit in Wonder Labyrinth, ist auch ein Metroidvania mit starken Einflüssen, dass du deine Inputs und deine Skills quasi, die Angriffe, die du hast, so ein bisschen steuern musst in eine gewisse Richtung und so. Also ich habe es auch nicht ich glaube, wirklich auch 10 Minuten mal angetestet. Ich wollte es gerne spielen, habe es dann irgendwie nicht geschafft. Ich wollte es nur mit erwähnt haben, weil es doch schon bei einigen Leuten auch sehr, sehr hoch in den Listen war, weil es viele Leute auch erinnert hat an die gute, alte, klassische Metroidvania-Zeit.
Ja, und das Ding hat ja schon einen heftigen Schwierigkeitsgrad beim Aussprechen des Namens.
So, was glaubst du, wie das Spiel auch noch ist erst?
Das muss heftig sein.
So.
Oh man. Als nächstes haben wir Dust, an Elysian Tale. Das Spiel ist echt Schnieke, würde ich sagen.
Schnieke.
Das ist Schnieke.
Schnieke.
Man spielt einen Samurai Furry mit Schwert und schnetzelt sich dadurch. Es ist so schön isometrisch, sehr, sehr japanisch-asiatisch angehaucht und viel kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe nur ein paar Videos geguckt, aber nicht wirklich gespielt.
Das habe ich auch mal angespielt, weil es im PlayStation Plus damals irgendwann mal kostenlos war. Auch so maximal 2 Stunden reingezockt. Hat mich auch nicht abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Es fühlte sich für mich mehr an wie so ein klassischer Sidescrolling, auch Brawler und nicht so wie ein Metroidvania, dass du frei hin und her laufen kannst und so weiter. Kannst du aktiv, ich weiß es, aber mich hat es auch nicht so abgeholt.
Aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was viele Metroidvanias haben. Man startet und das Gameplay ist im Grunde langweilig. Guck dir Hollow Knight an, guck dir Silksong an.
Ja. Metroid Prime auch. Das ist der Anfang, fängt gut an und bremst dich dann stark aus. Das ist aber in jedem Metroid so.
Ja.
Und, ja, schon. Man muss sich investieren.
Und gerade auch der Zeitaufwand, den man in einige, also ich meine, das ist wohl gut angelegte Zeit, aber der Zeitaufwand für einige dieser Spiele, ich meine, ich habe 80 Stunden für Silksong gebraucht. Und das Einzige, was ich nicht gemacht habe, waren die Hardcore-Achievements.
Ja, da kannst du mal sehen, was 3 Dudes auf die Beine stellen können.
Ja.
Und somit kommen wir auch zu unserem Game of the Metroids. Und das ist nun mal Silksong für uns. Ne?
Game of the Metroids, Silksong. Das klingt so falsch.
Das ist tatsächlich Silksong, weil die Jungs haben seit Hollow Knight, seit der erste Teil so beliebt wurde, haben die Jungs Arbeit reingesteckt, hatten da Bock drauf, hatten keinen Zeitdruck. Das Spiel ist absolut perfekt quasi geworden. Der Content, den du für 20 Flocken kriegst, ist unbeschreiblich. 80 Stunden.
Und 20 gut investierte Euro. Ich momentan bei jedem Spiel, was rauskommt, ich hadere damit, Geld auszugeben.
Ja.
Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, mir Silksong zu kaufen. Ich habe mich nicht hypen lassen, bis auf, als der Release endlich enthüllt wurde. Mhm. Dann war ich hyped. Ich habe nicht diese Clowns-Schiene gemacht wie viele anderen, aber ja, denen ist es trotzdem zu verdanken, dass dieses Spiel so entstanden ist und so. Also, danke dafür. Also, ganz ehrlich, danke, dass man sehen kann, dass es auch anders geht. Dass man keine 80 Euro für ein Spiel ausgeben muss, was mit 40 GB Day One Patch rauskommen muss.
Ja.
Und dann macht es 10 Stunden Spaß, und weil du schon alles davon schon mal irgendwo anders gesehen hast.
Ey, ja. Team Cherry hat einiges richtig gemacht. Man darf dabei einfach nur nicht vergessen, es sind 3 Dudes, die irgendwie 7 Jahre an einem Game gearbeitet haben und einfach natürlich auch den finanziellen Puffer im Nacken hatten durch Hollow Knight. Das darf man einfach nur nicht vergessen. Yes. Ne? Also die konnten so entspannt ihr Ding machen, wie sie wollten und so viel dran fallen, wie sie wollten. Aber hätten sie nicht diese Möglichkeit gehabt, A, sehr gut strukturiert in einem kleinen Team arbeiten zu können und B, einfach machen zu können. So, ne?
Genau, die haben keine Investoren im Nacken. So, sie liefern Qualität ab und zeigen, Qualität lohnt sich.
Ja.
So, aber wenn du da halt einen Klon von nach dem anderen machst, so dann, ja, du kannst halt nicht immer nur das Gleiche machen und erwarten, dass es gut wird, weil es halt schon mal funktioniert hat. Aber irgendwann ist halt alles das Gleiche.
Ja, und nur anders. Für die Zukunft werden die Jungs ja auch immer weiter abreißen. Also ich denke nicht, dass es das Ende war. Zumindest für Silksong wird es 100%ig DLCs geben. Und
ja.
Ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich das sage, aber ich behaupte, es werden mehr und bessere DLCs sein als für den ersten Hollow Knight Teil.
Ja, das sehen wir dann in 5 Jahren.
Nicht mal 5 Jahre. Also die ganze Welt steht ja. Wir haben zum Beispiel, wann war das? 2018, 2019 bereits ja einen Trailer zu Hollow Knight Silksong bekommen. Oder 2020, wo ganz andere Welten noch waren. Da war eine Wasserwelt, die jetzt im Spiel nicht mehr vorhanden ist. Und wo ist die hin?
Ja.
Kommt noch.
Ja. Ich glaube, du hast sie einfach noch nicht gefunden.
Oh, ach so,
oh.
Siehst du.
Oh, oh.
Okay. Dann kommen wir dazu. Aber nichtsdestotrotz sind wir froh damit, dass es das Game of the Metroids ist. Und somit wollen wir auch diese Folge abschließen.
Aber bevor wir abschließen, Findet ihr die Idee nicht ganz gut, wenn wir das Ranking, das S durch Schnieke ersetzen? Dass wir das jetzt einfach so einbauen? Schnieke?
Schnieke ist ein tolles Wort, ne?
Ja, Mann, ich finde das richtig Schnieke.
Ah, weiß noch nicht.
Schnieke, das hört sich an wie Köfte?
Töfte.
Ach so,
Köfte. Wir machen komplett neue Rankings. Schnieke ist ganz oben, Töfte ist da drunter, ist also quasi ein A. Ist ganz Töfte. Nee, wobei Töfte ist eher ein B.
F, Mumpitz.
Das ist Butzenatz.
Okay.
Kappes.
Mumpitz, Töfte und Schnieke. Ich würde sagen, damit haben wir heute wirklich genug gemacht. So, ey, vielen Dank.
Darum erstmal ein Wasser. Ist der Finger oben, wird man dich loben.
Klonen.
Klonen, super.
Ja, Mann, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich habe euch jetzt quasi über die letzten Monate gebinged und bin. Ich finde es echt geil, dabei zu sein, und ich freue mich auf das Roguelike-Ranking.
Ja, ja, ja. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Sehr, sehr schön. Ja, ich fand es auch geil. Ich finde es gut, dass wir das Thema jetzt einmal so ein bisschen durchgesprochen haben. Da gab es ein paar Brechertitel. Wer weiß, was demnächst nochmal rauskommt, dann werden wir drüber sprechen, ne?
Ja, man merkt ja immer wieder, dass gewisse Genres wieder aufgegriffen werden, wenn erfolgreiche Titel kommen. Ne? Man sieht es bei Clair Obscur zum Beispiel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt mehr Turn-Based-RPGs kommen mit einem Twist drin.
Besser wär's.
Ja, und haben wir das öfteren gesehen. Vielleicht ist das nochmal so ein Anschwung, um dann, keine Ahnung, ein neues Dread rauszubringen oder was auch immer.
Dread Obscur.
Ja,
klassische
Expedition Silksong.
Und in jedem Fall lade ich dich jetzt schon mal ein, Willi, wenn es dann soweit ist, Prime 4, dann reden wir definitiv drüber nochmal im Podcast.
Definitiv. Oh ja.
Ne? Schön.
Eigene Folge drum. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr uns supporten wollt, wie ihr schon des Öfteren gehört habt, liked, followt uns überall, wo ihr uns findet. Link in der, wie heißt die Beschreibung, Johnny?
Shoutouts.
Scherz.
In
den Shownotes. Guckt gerne rein, folgt uns überall. Und wenn ihr uns supporten wollt für die nächste Gamescom, lasst bei Steady gerne einen Obelisken im Peiniger da. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank, Leute.
Danke.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.